Auch nochmal ein herzliches Willkommen jetzt zum zweiten Vortrag im Blog Management. Ich begrüße dazu herzlich Markus Schade und er gibt uns heute eine Einführung in Ansible. Somit übergebe ich auch gleich das Wort.
Vielen Dank. Schön, dass der Raum hier so voll ist. Vielleicht hätten wir doch einen größeren Hörsaal kriegen können. Naja, gut. Kriegen wir das Ganze hoffentlich hin. Wir haben vielleicht, wer schon im ersten Vortrag jetzt war, so ein bisschen Überblick über die verschiedenen Konfigurationsmanagement bekommen. Ich will jetzt also ein bisschen im Detail über Ansible, das heißt im Detail, für dreiviertel Stunde, das reicht nicht ganz fürs Detail, aber zumindest einen groben Überblick halt für die Grundlagen, dass man hinterher ein bisschen vielleicht auch was davon mitnehmen kann und vielleicht auch die ersten eigenen Playbooks schreiben kann. Wer vielleicht Hetzner nicht kennt, also so ein kleinerer Hoster, kaum bekannt, betreiben den einen oder anderen Server. Co-Location gibt es bei uns auch. Shared Hosting und so weiter, was man halt so braucht, um im Internet Dienstleistungen zu betreiben, kann man bei uns bekommen. Ich betreue so ein bisschen den Bereich Produktentwicklung, Dedicated Server, virtueller Server, neudeutsch Cloud. Ja. Und haben da also 2-3 Maschinen und da macht es natürlich Sinn, Konfigurationsmanagement einzusetzen und haben da so ein paar Erfahrungen gemacht, die, denke ich mal, auch mal für andere ein bisschen interessant sind. Ja, vorher kommt man vielleicht an, wenn man kleinere mittelständische Unternehmen hat, hat man ja oft den Fall, okay, privat auch, man hat so seine eigenen schönen, selbstgepflegten, mundgemeißelten Systeme, ja, also diese typische Pets versus Kettle, also quasi Haustiere oder halt Schafherden oder Viehherden. Und irgendwann mal kommt man, also so langsam an den Punkt, da kommt das System dazu und das System dazu und irgendwann mal hat man den Punkt erreicht, dass halt einfach mal viel Zeit verbracht wird mit wiederholenden Aufgaben. Und das heißt also, wenn ich jeden Tag mich auf 10, 15 Systeme einlogge, Update mache, Upgrade oder irgendwas wir hatten es schon hier so im Vortrag vorhin gehabt, SSH-Key-Settings ändere, DSA-Key löschen, neue SSL-Ciphers und so weiter, das ist irgendwann mal frustrierend. Also dafür gibt es entsprechende Tools, die eben halt einem weniger Erwartungsaufwand bereiten, Zeit und Kosten natürlich an der Stelle sparen und berühmte Reproduzierbarkeit. Ne? Irgendjemand hat es mal aufgesetzt und jetzt ist die Maschine plötzlich tot, Daten plötzlich gestorben oder was auch immer. Oder man hat neue Hardware, möchte genau dasselbe System aufsetzen, Testsystem aufsetzen. Das ist halt gut, wenn man halt wirklich alles identisch haben kann. Und wenn man halt irgendwas immer nur Copy and Paste halt von einem System zum anderen einträgt, dann ist natürlich die Fehleranfälligkeit auch extrem hoch. Ja, wir hatten es auch gerade, so die gängigen, bekannten Ansible, Chef, Puppet, Salt. Wir haben eine ganze Zeit lang bei uns auch Puppet mit eingesetzt, wird zum Teil auch noch eingesetzt. Aber auch für neue Kollegen ist halt die Lernkurve bei Puppet extrem hoch. Hat, wie man auch im vorgehenden Vortrag gehört hat, einige Nachteile. Zum Beispiel halt eben, dass man bei Puppet schwierig oder nur kostenpflichtig festlegen kann, in welcher Reihenfolge Dinge gemacht werden. Ja, eben, dass man eben erst die Datenbankserver installiert, bevor man die Daten reinkippt oder halt den Datenbankserver und erst dann den Webserver drauf. Die ganze Geschichte, es gibt halt diesen zentralen Puppet-Server und dann auch muss man auf jeder Maschine halt diesen Puppet-Agent installieren. Das ist alles, sagen wir, unschön halt, wenn man wirklich direkt das einfacher haben kann. Deswegen also Ansible so ein bisschen dazu migriert, unsere Puppet-Sachen. Es gibt keinen zentralen Master-Server, gerade bei jemandem größer von uns ist es vielleicht spannend, hey, Puppet-Server hacken, super, und dann habe ich die Kontrolle über die gesamte Infrastruktur, ist jetzt nicht so toll. Ja, also das ist halt echt ein Vorteil, weil man kann halt das Ansible von einer Entwickler- oder Administrator-Workstation halt ausführen, die halt in einem VPN oder irgendwo steht, halt jedenfalls nicht im öffentlichen Internet. Eben halt keine Agentensoftware. Benötigt eigentlich auf den Systemen nur Python und eine laufende SSH. Und wenn man vorher die Systeme alle händisch gemanagt hat, hat man die sowieso drauf. Das heißt also, die Anforderungen sind extrem minimal. Konfigurationsfile in YAML, schön lesbar. Und deswegen, also wenn man sich schon mal verschiedene Sachen angeschaut hat, ist die Lernkurve für den Einstieg in Ansible einfach angenehm niedrig. Also das erste Playbook, dann braucht man keine 5 Minuten dazu und dann hat man schon das erste Laufen. Und dieses Erfolgserlebnis, das halt bei Konfigurationsmanagement wichtig ist, das stellt sich halt relativ schnell ein. Ja, also wenn man dann erst da 2 Tage lang durch sämtliche Docs da sich durchwühlen muss, dann im Endeffekt halt verzweifelt aufgibt, weil ich verstehe jetzt die Puppet-Manifeste und den Katalog und das funktioniert alles nicht und dann hat man vergessen die Zertifikate und ja, also das ist da bei Amsterdam nicht der Fall. Im einfachsten Fall installiert man das Ganze mit Pip, also das ist der Python-Installer. Muss man natürlich nicht so machen, es gibt halt distro-spezifische Installationen, zum Beispiel jetzt bei Ubuntu oder Debian. Zum einen ist es direkt gepackaged, aber wie das immer so ist, die releasede Version altert natürlich mit. Deswegen gibt es direkt von den Ansible-Leuten so ein PPA-Repository und dann bekommt man direkt immer dann die aktuelle Version vom Ansible über das PPA-Repository installiert. Andere Distributionen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Achso, ja, gibt es das auch für Debian. Also es gibt es für alle Distros. Und es gibt halt, wie gesagt, die Ansible-Docs-Webseite ist echt spitze. Also die ist eine der bestdokumentierten Sachen. Schöne viele Beispiele dazu. Kann man sich wirklich gut lesen. Kann ich nur empfehlen. Ist allerdings Englisch, ne, muss ich sagen. Also ist Englisch das Grundvoraussetzung, dass man das kann. Und Ansible selber ist Python. Wer da Berührungsängste hat mit Python, ja, sagt, oh, Python, ich mag lieber Ruby oder sowas. Das sind also die Module in Ansible, sind sozusagen diese kleinen atomaren Sachen, die dann tatsächlich was tun. Die erledigen die Arbeit, gibt so eine Art Dreiteilung in Core-Module, das ist das Ansible Core-Team. Und dann gibt es halt immer noch Third-Party-Module, zum Beispiel von Cisco oder von F5 und Amazon und nämlich auch alles noch. Und dann gibt es noch Community-Maintained-Module, sodass es mittlerweile 500 mehr, ich weiß nicht, inzwischen 1000 könnte es sein, also die halt eben für spezielle Aufgaben da sind. Und es können halt solche Sachen sein, wie ein Ping, ein Kommando ausführen, eben apt, also für apt-spezifische. Uns hieß es, man muss immer zwischen apt und YAML unterscheiden, das ist nicht ganz richtig. Man kann es unterscheiden, also wenn man speziellere Sachen machen muss in apt, aber ansonsten gibt es ein Package und dann sagt man einfach Package Install und ja, aber man muss natürlich nach wie vor unterscheiden, wie heißt das Paket. Ja, File, Copy, Get URL, also das sind nur so ein paar Beispiele, was es da an Modulen gibt. Man muss auch gar nicht mal eigentlich ein Playbook schreiben, und zwar man kann auch Ansible selbst direkt ausführen, ja, also vorausgesetzt, man hat zumindest schon mal konfiguriert auf der Kommandozeile, sogenannte Ad-Hoc-Befehle. Und so von der Syntax also her, also ich sage erst Ansible, dann gebe ich eine Host-Spezifikation an, ein Modul und dann kann ich Argumente dazu angeben. Als Beispiel zum Beispiel, ich möchte sämtliche Webserver rebooten. Ja, das ist ein One-Liner, ganz gefährlich, das in der History zu haben. Sollte man also sich gut überlegen. Und man kann aber das Ganze noch einschränken. Ich habe jetzt an der Stelle zum Beispiel halt bei den Webservern also kein Modul angegeben, weil das Command-Modul quasi das Standard-Modul ist. Oder eben halt das letzte Beispiel, ich möchte eben, dass mein Dovecot-Mail-Server zum Beispiel neu gestartet wird, weil ich gerade, was weiß ich denn, also es ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Ansible hat ein Konzept als sozusagen verschiedene, ja, was man erstmal verstehen muss, und zwar das, als erstes das sogenannte Inventory, das ist sozusagen das Inventar, beschreibt also alle Server, die man managt, Playbooks, ja, oder das sind also quasi das, was dann eigentlich die Konfiguration beschreibt. Die wiederum können in verschiedene Rollen aufgebaut sein, also zum Beispiel eine Webserver-Rolle, eine Datenbank-Server-Rolle, und jede dieser einzelnen Rollen hat dann Tasks, Händler, das sind sozusagen dann die zum Beispiel eben bei einer Konfigurationsänderung den Service neu starten. Variablen kann man an 200.000 Stellen definieren. In der Anleitung steht drin, also in Doku steht drin, es gibt eine Vererbungshierarchie, also eine Prioritätenliste von Variablen. Man soll sich darüber keine Gedanken erstmal machen, sondern wenn man eine Stelle gefunden hat, wo man eine Variable definieren kann, dann soll man das dort machen. erst später, wenn man dann irgendwann mal sagt, okay, ich habe eine Standardvariable und die möchte ich überschreiben, dann sollte man sich vielleicht mal über die Prioritätenliste Gedanken machen. Genau, und dann in dem Task rufe ich dann eben die einzelnen Module auf. Das Inventory. Wenn man also anfängt, das ist einfach eine simple Liste der Server. Das können IP-Adressen sein, das können Domainnamen, also DNS-Namen sein. Ist so ein Windows-mäßiges INI-Format und liegt halt standardmäßig unter Edit Ansible. Kann das auch auf der Kommandozeile anders angeben, anders konfigurieren. Wenn man dann ein paar mehr Hosts hat, will man das vielleicht aber auch dynamisch generieren lassen. Man hat vielleicht eine Datenbank. Da gibt es dann verschiedene Plugins dafür, um eben, was weiß ich denn, man hat da sein Amazon EC2 Inventory oder also es gibt da verschiedene Sourcen. Und dann ersetzt man halt dieses File durch ein Skript, das dann eben die ganzen Hosts, die man managt, zurückliefert. Also, aber das macht dann erst Sinn, weil man wahrscheinlich ein paar hunderte Server hat. Ansonsten gibt es da schöne Mechanismen, um bestimmte Systeme halt zu definieren. Einfachste ist halt, man schreibt die halt einfach die Systeme hintereinander weg in die Datei. Oder man fängt dann halt eben an, die zu gruppieren. Ne? Also wenn meine Mail-Server, schreibe ich halt so eine eckige Klammer und dann schreibe ich die Hostnamen meiner Mail-Server. Ja, Hedwig und Error, ne? Ja, Harry Potter kennt. Oder ich habe halt Dutzende Webserver, die nach einem bestimmten Namensschema sind, dann gebe ich einfach so eine Range an, also eine Sache von A bis von 0 bis 20 oder von A bis F, also es geht auch, um eben halt sämtliche Server da zu definieren und halt die Schreibarbeit zu sparen. Alternativ kann ich auch implizit Gruppen festlegen sozusagen, dass ich sage einfach, ich nehme halt einen Namen, die Firma, Company. Und dessen Kinder, also die da drunter hängen unter der Gruppe, sind eben meine Mail-Server und meine Web-Server an der Stelle. Playbooks ist quasi, ja, was bei anderen Rezepte sind oder bei Puppet-Manifeste, sind also quasi die Grundlage für dieses Konfigurationsmanagement oder auch Multi-Host-Deployment. Die wiederum halt bestehen aus einzelnen Plays, das sind also quasi Teilaufgaben und in diesen Teilaufgaben gibt es dann halt bestimmte Schritte, wie bei einem Rezept halt, die erledigt werden. Manchmal ist die Unterscheidung zwischen Plays und Playbooks ein bisschen unscharf, ja, ab wann ist halt ein Playbook. Deswegen Play findet vielleicht nicht ganz so oft, aber eigentlich redet man bei Ansible immer von Playbooks. Ja. So ein einfaches Playbook. Ja, wir hatten vor uns das Beispiel halt von NTP, jetzt hier mal als Webserver. Ich sage einfach, ich möchte auf den Hosts, die in der Gruppe Webserver sind, dass Apache installiert ist. Das sind wie viel? Sechs Zeilen. Und ich habe ein vollständiges Playbook. Das war's. Also das heißt, ich kann halt einfach, definiere halt die Gruppe an Servern, auf die ich installieren will, kann das Playbook ausführen und ich habe halt quasi innerhalb von nicht mal 5 Minuten eigentlich ein Erfolgserlebnis, dass ich halt ein Konfigurationsmanagement benutze. Und das ist eigentlich cool in Ansible, weil ich habe einfach keine Einstiegshürde. Ich muss nicht viel lernen an der Stelle. Ja, hier habe ich halt auch das distro-spezifische Update. Es ist jetzt voraus, dass es halt ein Ubuntu oder ein Debian-System ist. Ich habe gerade gesagt, man könnte stattdessen auch Package schreiben. Also dass dieses Apt ist quasi das Modul, das ich da aufrufe, das mir eben das Paket installiert. So ein Play könnte jetzt auch größer sein zum Beispiel, also neben halt den Apache installieren, möchte ich halt zum Beispiel die Dovecode-Konfiguration kopieren. Ja, dafür benutze ich an der Stelle zum Beispiel das Template-Modul und das Notify würde dann jetzt nochmal einen separaten, das habe ich jetzt nicht aufgeführt, aufrufen, eben bei einer Änderung der Konfiguration den Dovecode neu starten an der Stelle. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Play oder Playbook, je nachdem, wie man das betrachtet. Wenn man natürlich das anschaut, ne, also es war jetzt schon vom Font kleiner, irgendwo sind ja die Konfigurationsaufgaben mehr, also mehr aus mehreren Schritten. Das heißt also, man muss sich schon am Anfang oder bei Zeiten dann Gedanken drüber machen, wie strukturiert man das Ganze? Wird unübersichtlich, mehrere Seiten, wo war denn gerade der Task, wo habe ich denn gerade das gemacht? Und irgendwo in einem 2000 Zeilen Playbook, das will man einfach nicht maintain. Sondern man muss sich halt echt überlegen, wie strukturiert man das, kapselt das, also wenn man möglichst eigentlich Empfehlung, logische Teilaufgaben, ein eigenes Playbook, ein eigenes File zu machen, dass man irgendwo den Überblick behält über die ganze Geschichte. Und natürlich halt am besten so schreiben, dass man es irgendwo mal wiederverwenden kann, also parametrisieren und so weiter. Dazu gab es schon ein bisschen bei uns die Sache, dass es da tolle externe Module gibt. Die Qualität ist, muss man sagen, also bei Ansible heißt das Ansible Galaxy. Gibt auch bei GitHub 200.000 Stück davon. Von unterschiedlicher Qualität muss man halt immer schauen. Ja, also es gibt zum Beispiel für Ceph ein extrem krasses Playbook. Ja. Das ist also so komplex, da, also wenn man vielleicht das erste Mal deployen will, denkt man sich, okay, ich gehe mal wieder woanders hin. Ja, also es schreckt einfach ab und es geht auch manchmal von bestimmten Aufnahmen auf. Es gibt andere, also deswegen muss halt schauen. Deswegen die Frage von vorhin, ob man fertige Sachen nehmen soll oder erstmal selber. Also für den Einstieg ist es echt besser, einfach erstmal wirklich einfach auch die Arbeit doppelt zu machen, dass man einfach erstmal reinkommt in die ganze Geschichte. Und dann hat man irgendwann mal, wenn man die Erfahrung dann halt hat, kann man dann auch besser einschätzen, wenn man halt sein fertiges Modul nehmen möchte. Hallo. Werbung, oh, schlimmer
oh,
noch.
Werbung.
Schlimmer noch. Werbung mit Audio, großartig. Genau, also wenn man dann halt fertige Module sich anschaut, dann hat man auch das entsprechende vielleicht Erfahrung zu sagen, okay, dieses Modul ist gut geschrieben oder ist einfach nur Schrott. Da hat jemand mal so, oh, es ist Freitagabend, hey, ich habe noch 20 Minuten Zeit, lade ich mal schnell bei GitHub hoch und denke, ich bin da total der Crack-Pro da irgendwo. Ja, also wenn ich das halt segmentiere in verschiedene Dateien, dann gibt es die sogenannten Includes. Ja, also das ist eine Möglichkeit, sozusagen, wenn ich das meine Konfiguration dann irgendwo mal in verschiedene Dateien oder YAML-Files dann ausgelagert habe, die sozusagen zu einem größeren Play oder Playbook zusammenzufassen. Hier gleich auch zwei Möglichkeiten, Variablen damit zu übergeben. Ja, also man kann die direkt dann entweder dahinter schreiben, zum Beispiel eben, dass ich meinen MySQL-Server, gut, in dem Fall ist es der Standardport, konfiguriere, oder eben halt den Apache auf Port 8080 zum Beispiel laufen lassen. Also die Variablen-Name, das ist von mir jetzt frei definiert. Also das ist keine festgelegte Variable. Also die muss ich dann entsprechend in dem Play referenzieren an der Stelle. Genau. Irgendwann mal ist das aber mit den Includes so ein bisschen aufwendig, auch mit den Variablen angeben. Und deswegen gibt es bei Ansible das Konzept der Rollen, sodass ich einfach sage, okay, auf meinen Webservern, da muss jetzt überall die MySQL-Rolle installiert sein, die Apache-Rolle und die WordPress-Rolle. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ja, ist irgendwann so. Und Rollen sind eigentlich aber nichts anderes als Includes, erweiterte Includes, die in den Suchpfad, wo die YAML-Files gesucht werden, also wo die einzelnen Tasks drin stehen, erweitern. Und zwar gibt es dann in der Config-File sozusagen eine Variable, wo steht, also dort sind die Rollen zu suchen. Und wenn ich jetzt also die sage Rolle Apache, dann sucht der unter Roles Apache X, das sind, kommen wir gleich dazu, jeweils Main YAMLs. Und die können wieder andere Sachen inkluden. Diese Struktur, die unterhalb der Rollen sind, bestehen also aus vordefinierten Verzeichnissen, die man dann anlegen sollte, die alle so ein bisschen Sinn haben. Also zum Beispiel halt Default-Variablen. Also wenn ich keine Variable explizit angebe, dann konfigurieren wir den Webserver zum Beispiel auf Port 80. Standardkonfiguration. Files, klar, Dateien, steht ja auch da. Also irgendwelche Daten, statische Konfigurationsfiles, wo ich keine Variablen ersetzen möchte. Handlers sind eben, wie gesagt, Tasks, die einfach dann aufgerufen werden, wenn ich zum Beispiel eine Konfigurationsdatei geändert habe, dann möchte ich ja, dass halt bei der Änderung dann der Service neu gestartet habe. Also schreibe ich dann einen Handler, das ist ein Zwei-Zeilen-Task, der einfach halt den Webserver oder den Datenbankserver oder sowas neu startet. Meta ist ein Verzeichnis, da kann ich Abhängigkeiten zu anderen Rollen definieren. Also ich kann also den umgedrehten Weg gehen, wie ich das hier gemacht habe. Also hier sage ich, okay, auf dem Webserver möchte ich die Rollen installiert haben. Ich könnte aber auch einfach nur schreiben, die Rolle WordPress und in den Abhängigkeiten definieren, dass dafür als Voraussetzung die Rolle Apache und MySQL installiert werden müssen. Das ist quasi je nachdem, wie man das Pferd dann aufzäumt. Wenn ich das natürlich so mache, dass ich es über Abhängigkeiten mache, das heißt also, würde dann aber heißen, dass meine WordPress-Installation immer mit Apache und MySQL läuft und nie mit Nginx und Postgres zum Beispiel. Also. Gibt aber immer, kommt immer auf den jeweiligen Use Case an der Stelle. Ja, Templates, Vorlagen, ja, nehme ich halt irgendwo eine Konfigurationsdatei und tut dann an geeigneter Stelle Platzhalter halt einfügen, die ich dann halt im Zuge der, wo das Play ausgeführt hat, eben mit den entsprechenden Variablen, die ich vielleicht irgendwo hinterlegt habe, konfiguriert werde. Und dann erst auf das System kopiert. Genau. Irgendeine Tasks sind dann also quasi die einzelnen Schritte als YAML-File hinterlegt und ich habe jetzt hier erstmal also die zwei Beispiele, also es gibt das Default-Verzeichnis und das Vars-Verzeichnis, also wenn ich dort in beiden Variablen definieren würde, dann würde halt die in Vars halt die in Defaults überschreiben. Und ja, also es gibt auf der Dokumentation, ich glaube, 11 verschiedene Stellen, an denen man Variablen definieren könnte, rein theoretisch, und in welcher Reihenfolge die Priorität dann bei denen ist. Jetzt mal vielleicht ein Beispiel dazu. Ja. Würde halt für mein WordPress festlegen, dass das dort unter SAV WordPress installiert wird. Und dann schreibe ich halt in diese Main-YAML von Apache als Task rein, lege mir mal das Verzeichnis halt an. Ja. Gut, an der Stelle halt habe ich keinen Nutzer und keine Gruppe festgelegt. Das heißt, es würde als Root angelegt werden oder beziehungsweise eigentlich als der Benutzer, als dass ich Ansible ausführe. Aber Ansible setzt voraus, dass ich quasi Root-Rechte bekomme auf dem System, wo ich laufe. Wo es läuft. Genau. Also das ist halt, also diese zweifach geschweiften Klammern ist quasi die Variablen-Interpolation an der Stelle. Jetzt gibt es immer ja die Fall, ich müsste distro-spezifische Sachen konfigurieren oder distributionsübergreifende Sachen. Zum Beispiel, ich möchte halt meinen lokalen Mirror konfigurieren und habe halt zum Beispiel ein Debian oder ein Ubuntu. Oder halt verschiedene Debian-Versionen oder verschiedene Ubuntu-Versionen. Und bevor jedes Play läuft, sammelt Ansible Fakten über das System, auf das es läuft. Und auf diese Fakten kann man zurückgreifen in den Plays selber. Hier an dem Fall, also alles, was Ansible unterstrich irgendwas ist, sind also die Ansible-Informationen, die Ansible über das System gesammelt hat. Ja, also, und dann habe ich auch gleich noch einen Filter hier dabei. Ansible Distribution, da würde zum Beispiel jetzt ein Debian oder ein Ubuntu drinstehen mit Großbuchstaben. Das habe ich natürlich meistens auf meinem Webserver, ist nicht case-sensitive, also unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Also konvertiere ich sozusagen diese Variable in Kleinbuchstaben. Deswegen diese Pipe und dann Lower dahinter. Ansible LSB Codename, das wäre dann zum Beispiel ein Trusty oder ein Visi oder ein Jesse, je nachdem halt. Und genau, das Modul an der Stelle, dieses apt-Repository, würde mit dem Dateinamen Local Mirror dann eben unter edc apt sources list d Local Mirror halt dieses File anlegen und eben den Mirror konfigurieren. Relativ einfache Geschichte. Genau. Händler hatte ich ja vor uns kurz schon erwähnt. Ja, also es ist ein Zweizeiler. Apache State restarted. Und dann wäre mein eigentlicher Task, ich kopiere halt die Webserver-Konfiguration oder ein Template davon mitsamt Variablen-Aussetzung. Und falls sich halt was geändert hat, wurde durch das Notify eben dieser Händler-Task aufgerufen, der dann eben nur bei Bedarf den Webserver neu startet. Dependencies würden etwa so aussehen, also es sind ähnlich wie diese Rollendefinition. Und werden jeweils vor der Rolle, in der sie definiert werden, eingefügt. Das ist mal viel auf einmal, aber so mal als grober Konzeptüberblick, wie Ansible funktioniert. Ich würde jetzt, bevor ich gleich zu einer Demo übergehe, vielleicht schon mal die ersten Fragen beantworten. Ja? Welche? Ja? Die Frage war, ob das auch zeitgesteuert geht. Ansible arbeitet nach dem Prinzip, also es ist ein Push-System, das heißt also, ich löse das halt aus, also die Systeme holen sich das nicht ab. Das heißt also, wenn ich das halt zeitgesteuert haben möchte, müsste ich halt auf dem System, also auf meinem Ansible-Maschine, einen Cronjob oder einen Timer halt anlegen, der eben regelmäßig halt das Playbook ausführt, halt, um halt irgendwie die Sachen zu pushen. Was mache ich? Okay. Genau. Ja. Okay. Die Frage war, was mache ich, wenn ein Server zum Beispiel nicht online ist oder wenn ich halt nur eine bestimmte Anzahl von Systemen halt auf einmal konfigurieren möchte. Wenn ein Server nicht online ist, dann gibt es zum einen halt eine Retry-Zeit. Also man kann konfigurieren, wie lange Ansible warten soll, ob das System, wenn es vielleicht gerade rebootet wird, wartet ist. Aber ansonsten klar, müsste man das halt dann wieder aufrufen. Die andere Geschichte ist, begrenzen, wie viel Servers läuft. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man halt sagen, Limit. Dann läuft es halt, wenn ich jetzt 100 Webserver konfiguriert habe und ich würde sagen, --limit 5, dann wird es nur auf 5 von denen laufen. Alternativ, um halt vielleicht die Ansible-Maschinen nicht zu überlasten, kann ich auch sagen, ich möchte halt nur 5 jeweils gleichzeitig konfigurieren. Ja, also ansonsten, wenn ich jetzt 100 Maschinen konfiguriert hatte, würde der losgehen und 100 parallel konfigurieren, was je nachdem, wo ich meine Daten herbekomme, halt das eine oder andere System überfordern kann. Also kann ich per Variable festlegen, okay, maximal 5 oder 10 oder 20 parallel Systeme werden auf einmal konfiguriert. Okay, ja, bitte. Ja. Suchen nach bestimmten Hostenpaketen. Ja gut, man hat ja im Inventory seine Hosts definiert, also ne? Kann man einfach danach kreppen, theoretisch. Ansonsten, ja, Text ist, bitte? Wir verstehen. Okay, also die Frage ist, ob die Maschine selber irgendwas suchen kann, also eine Art Discovery oder? Ja.
Also prinzipiell denke ich mal, geht es ja darum, dass man auf Basis von den verfügbaren Informationen des Inventories irgendwelche Entscheidungen trifft und dass man sozusagen ein Node dann dazu bewegen kann, herauszufinden, was ist denn mein dazugehöriger Repo-Server. Und das kann man ja aufgrund des Inventories, also aufgrund einer vernünftigen Struktur des Inventories machen, indem man halt eine Gruppe Repo-Server definiert und eine Gruppe Hosts, die von diesem Repo-Server halt Pakete beziehen.
Genau, also ich kann das zum Beispiel in diesem Inventory halt auch Variablen definieren, dass ich sagen kann, okay, für die Gruppe gilt zum Beispiel halt dieses GitHub-Repo oder dieser Mirror, also da ist es halt eine Stelle, wo man dann die Variablen definiert. Das heißt also, man könnte natürlich auch irgendwo ein Discovery über DNS oder sowas machen, halt, dann könnte man halt vorher ein Ansible-Command schreiben, das halt bestimmte Informationen halt irgendwo über DIC oder was auch immer bezieht. Dann gibt es dann die Möglichkeit, diese in einer Variable zu registrieren und diese Variable an einer späteren Stelle halt zum Beispiel zu verwenden. Also da sind eigentlich davon, dass sie keine Grenzen gesetzt an der Stelle, was man da macht. Bitte. Ah, mit Mikro.
Ja. Mit Mikro ist einfach. Du, wie ist das gemeint mit Ansible? Ist es so gedacht, dass man dann ausschließlich über Ansible administriert oder kann man sich auch vorstellen, dass man manche Sachen manuell macht als Root und dann zum Beispiel mit Ansible nur in Konfigurationsdateien Variablen ersetzt oder tue ich das immer quasi komplett neu überschreiben und so weiter?
Also sagen wir so, mit Ansible hat man nicht vielleicht die Überraschung, die mit Puppet ist. Ja, mit Puppet gibt's, läuft regelmäßig und wird da immer automatisch glatt alle lokalen Änderungen wieder überschreiben. Mit Ansible, das rufe ich ja vielleicht als Administrator selber auf. Es ist natürlich grundsätzlich nicht unbedingt empfehlenswert, händischen Konfigurationsdateien irgendwas zu machen und dann gleichzeitig irgendein Konfigurationsmanagement zu benutzen. Das führt über kurz oder lang zu einem Desaster, das ist klar. Grundsätzlich aber kann ich das natürlich tun. Ob das empfehlenswert ist, steht auf einem anderen Blatt. Ja. Vielleicht mal eins nach dem anderen. Ja, also das könnte man so sagen. Also wenn man was hat, was man im Ansible managt, dass man das dann möglichst nicht mehr händisch anfasst. Bitte. Die Frage ist halt, ob ich eine Negativdefinition machen kann. Ja, also ich habe ja vorhin State Present gehabt. Da kann ich genauso analog State Absent machen. Das heißt also, erzwingen kann, dass ich das Paket nicht installiert haben muss. Zum Beispiel wie Landscape kommen vor uns die Geschichte. Bitte. Ja. Ja. Konfigurierbar.
Die Frage?
Also die Frage war, was passiert, wenn irgendwo in dem Playbook ein Fehler auftritt? Es gibt amüsanterweise einen konfigurierbaren Fehlerschwellwert. Wie viel Prozent des Playbooks fehlen dürfen? Oder wie viel Prozent halt, wenn man jetzt 100 Maschinen hat, auch halt, wenn halt System zum Beispiel nicht erreichbar wäre, wie viel Prozent da fehlschlagen könnten? Ja, das kann man also festlegen, dass, wenn ich jetzt 100 Maschinen habe, wenn davon 80 durchlaufen, dass das immer noch sauber ist. Kann natürlich sein, dass in einem einzelnen Play was fehlschlägt. Dann gibt es so eine Art Exception Handling, dass man sagen kann, okay, auch wenn da an der Stelle bei dem Task ein Fehler ist, möchte ich trotzdem weitergehen. Kommt auch immer darauf an, was man erreichen möchte. Halt, ne? Deswegen ist im Normalfall würde es abbrechen, aber wenn das so nach dem Motto ein erwarteter Fehler ist, wo ich sagen kann, okay, wenn der Fehler auftritt, das ist nicht so schlimm, dann kannst du trotzdem weitermachen, dann kann man das auch machen. Ja. Bitte. Bitte, nochmal bitte. Achso, gibt es die Fehler? Ich glaube, ich mache einfach mal meine Demo, da habe ich ein paar Fehler eingebaut, da kann man das ein bisschen sehen.
Also für die Aufzeichnung ist, dreht das System die Fehler zurück, also eine Rollback-Funktion und deswegen so. Jetzt die Präsentation. Ja,
schon. Ich das hier? Das war mir wieder klar. So, wo ist die Maus? Okay. So, jetzt muss ich sehen, dass ich was sehe. Fontgröße machen. Halt. Ach man. Ja. Ja, Steuerung plus, das geht auch wieder hier nicht. Das ist toll. Die andere oder so. Ach komm. Depp. Ja, das habe ich gerade probiert, aber das geht hier wieder mal nicht. Komm. Depp. Ach man, nur. Halt. So, besser? Ja, gut. Dann lassen wir das so. So. Halt, gehst du weg. Okay, hat er das jetzt übernommen? Okay. Ich habe das Ganze hier so ein ganz simples Playbook mal geschrieben, um mein WordPress zu installieren. Ja, ich weiß es. Keine weiteren Absicherungen und keine tollen Geschichten. Vielleicht als am Anfang halt so das Simple Playbook, was ich vorhin schon gesagt hatte. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Paket installiert, gibt es zum Beispiel with items. Da kann man sozusagen eine ganze Liste an Paketen angeben, die ich installiert werden sollen. Und dann halt, was ich auch gesagt habe, also deswegen das Up-Modul. Man kann zum Beispiel halt speziellere Sachen festlegen, zum Beispiel hier install recommends no, also apt oder Debian oder Ubuntu kennt ja sozusagen recommended Pakete und dann installiert man oft mehr, als man eigentlich haben möchte und kann man hier halt schön sagen, okay, lass mal gut sein, sondern installiere nur das, was absolut notwendig ist. Genau. So. Ich hatte ja vorhin gesagt mit dem Ping, also ein Modul. Und dann kann ich sagen, sagt er mir, okay, zum Beispiel System ist, gibt einen Punkt zurück, ist erreichbar. Mein Inventory an der Stelle ist sehr überschaubar. Ja, es ist genau ein Host eingetragen, ich habe dafür auch eine Gruppe definiert, habe da auch in dem Inventory zum Beispiel CLT:\vars, also ich habe halt für diese Hostgruppe nur spezielle Variablen definiert, dass er eben halt dieses Private Key File nutzen soll, um sich halt mit dem Server zu verbinden. Bitteschön. Indem man das halt dann direkt, wie man einem einzelnen Host eine Variable mitgibt, gibt es auch 200.000 Möglichkeiten wiederum. Ja, Und ich weiß gar nicht, im Inventory schreibt man es, glaube ich, direkt dann dahinter an der Stelle. Genau, man schreibt es im Inventory dann dahinter. Genau, richtig. Und dass ich eben mich als Root auf die Systeme direkt verwende. Die Standardannahme ist normalerweise halt, also es gibt dann den Become-User. Wer eine Ubuntu-Standardinstallation kennt, weiß, dass da zum Beispiel standardmäßig ein Ubuntu-User eingerichtet wird, der dann wiederum Sudo-Rechte hat auf Root. Das kann man also quasi an der Stelle direkt übergehen. Genau, also das ist mein Mini-Inventory an der Stelle. Was haben wir noch? Group Vars. Das ist das, was man normalerweise nicht machen sollte. Halt. Und zwar halt zum Beispiel Passwörter da in Klartext anlegen. Dafür gibt es halt eigentlich Ansible Vault an der Stelle. Dass man, ist so eine Art Vault, wie eine, am besten ein Tresor, wo man halt verschlüsselt Passwörter ablegen kann, die dann erst, wenn das Play läuft, sozusagen dekryptet werden, sodass man halt auch eben das Vault theoretisch in eine Versionsverwaltung einchecken kann, um halt die alle zu verteilen an der Stelle. Genau, also ich habe hier einige Variablen definiert, will dort das 472 installieren, habe da die Checksumme von dem Target-Z hinterlegt, Datenbankpasswort, Admin-Passwort, bitte nicht drüber nachdenken. Genau, meine Site-YAML ist also sehr überschaubar. Quasi ähnliches Beispiel, Common Role, MySQL Role, Apache Role und am Schluss das WordPress. Wenn man in die Roles mal reinschaut. Dann zum Beispiel aktualisiere ich damit als erstes mein Upcache und installiere alle Updates. Ja, also das wäre zum Beispiel ein super Beispiel, halt zum Beispiel Systemupdates erstmal als ersten Schritt zu automatisieren. Ja. Bitte komplett erstmal alle Updates breitwerfen, dabei die bestehenden Konfigurationen behalten. Das ist das DPKG Options. Und wenn es neue Konfigurationen gibt, halt die Defaults installieren. Ja, also das ist 5 Zeilen komplette Infrastruktur geupdatet. So, Apache ist ein bisschen umfangreicher an der Stelle. Okay. An der Stelle, ich muss halt für den WordPress ein PHP installieren, MySQL-Anbindung und so weiter und so fort. Brauche Mod Rewrite gegebenenfalls, dass ich halt mit dem entsprechenden Modul enable. Dann konfiguriere ich die WordPress-Konfiguration für Apache hin, disable die Default, sei die Debian mit installiert und enable WordPress und des Flash-Handlers, weil ich möchte, dass an dieser Stelle der Webserver neu gestartet ist, damit ich dann halt in das Verzeichnis, was ich dann anlege für WordPress, eben das WordPress installiere und auspacken kann. So, mal gucken. Was haben wir noch? Templates. Genau, also da an der Stelle zum Beispiel ersetze ich dann die Variablen. Ich gebe am Schluss die URL, es liegt alles auf GitHub, also das komplette Play, falls das mal dann jemand nachvollziehen will. Es ist wirklich ein echt simples Einsteiger-Play. Admin, E-Mail-Adresse, Logfiles und so weiter und so fort. Relativ simpel, was haben wir noch? Achso, den Händler, gut, den haben wir schon bei den Slides mit dabei gehabt, also dass dann halt der Webserver gestartet wird. So, was haben wir noch? MySQL, gut. Ist installieren MySQL-Server einfach mit den Defaults. Das Python MySQL-DB-Modul, das brauche ich fürs Ansible selber, weil das MySQL-Modul von Ansible Python benötigt, um eben Datenbanken und Datenbanknutzer anzulegen. Und am Schluss haben wir nur noch unsere WordPress-Rolle. Halt. Da kommt man nämlich schon langsam an den Punkt, das wird unübersichtlich. Also wir laden halt unseren WordPress runter, kann auch die Checksumme angeben, unarchive, packe es dann in dem Verzeichnis aus, füge einen Nutzer und eine Gruppe hinzu mit dem entsprechenden Home, hole dann von der API von WordPress halt die Salts, damit ich eine individuelle Installation habe mit eigenen Keys. hier an der Stelle sogar mal ein Debug, weil das ist zum Beispiel ein kleiner Bug auch im WordPress, im Ansible, dass wenn man halt in einem Sort quasi diese geschweiften Klammern drin hat, dann versucht er das doppelt zu interpolieren. Das ist hervorragend. Deswegen so, es ist glaube ich, noch ein offener Bug. Gibt's
diese doppelten geschweiften Klammern müssen immer mit Quotes enclosed werden.
Ja. Und dann wird das nicht passieren. Doppelt interpolieren, ja. Ja, das ist das Templating-System an der Stelle. Genau, dann legen wir halt, da gibt es ein tolles MySQL-DB-Modul, da kann ich einfach sagen, okay, ich möchte, dass die Datenbank vorhanden ist, genauso halt den Datenbank-User, habe ein Template für die WordPress-Config, die schiebe ich dann halt dorthin und dann ändere ich die Eigentümer halt von der Installation auf diesen WordPress-User und recursive, also halt rekursiv durch alle Verzeichnisse. Und am Schluss benutze ich sozusagen das URL-Modul, um die komplette Installation quasi abzuschließen, vollautomatisch. So, jetzt gucken wir mal, ob das tatsächlich funktioniert. Beziehungsweise, geht das schon wieder los? Ah. So. Das ist also das zu konfigurierende System. Da läuft momentan außer einem Debian Jesse mit minimal gar nichts, sozusagen komplett leer. Ja, das ist die Landscape-Meldung. Ist eigentlich egal von welchem System aus. Ich könnte jetzt also beim Ansible Playbook. Gibt es die Option --check. Das ist so eine Art Trockenübung und setzt aber auch voraus, dass halt die ganzen Schritte wiederholbar sind. Habe ich zum Beispiel in dem Playbook halt zum Beispiel dieses A2 Insight, also dort die Apache-eigenen Mechanismen, um Sites zu enablen und Module zu enablen. Und die sind natürlich, bevor ich den Apache installiert habe, nicht da. Das heißt also, wenn ich das Playbook halt mit Check aufrufe, dann würde er sozusagen theoretisch simulieren können, dass er das Update fährt, dass er den MySQL-Server installiert, Apache-Packages installiert. Aber er sagt dann natürlich, er kann jetzt Mod Rewrite nicht anschalten, weil ich habe ja noch kein Lib-Server installiert an der Stelle. Ja. Das heißt also, kriege ich an der Stelle halt auch die Fehlermeldung, sagt halt, Rewrite kann ich nicht machen, weil weder von HTTP, Apache Control oder Apache 2 Control, also irgendwas brauche. Also die Fehlermeldung, denke ich mal, sind relativ beschreibend. Bitte. Dann würde ich sagen, ich habe einen Syntaxfehler.
Die Frage war,
was passiert, wenn ich einen Syntaxfehler habe? Entschuldigung. Ja. Machen wir einen Syntaxfehler rein. Ja. habe ich da halt. Ich kann ja auch irgendwo in den Tasks halt, also wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine Rolle referenziere, die nicht existiert, ja, oder sowas mache, glaube ich. Ja, also kriege ich halt ein J. Kann aber auch spannende Dinge passieren, zum Beispiel wenn ich zum Beispiel ein Modul aufrufe, das es nicht gibt, dann kriege ich auch einen Syntaxfehler an. Sieht aber aus wie ein JSON, also ein YAML-Fehler, aber ist eigentlich ein Modulfehler. Deswegen manchmal sucht man ein bisschen nach, wo habe ich, ich habe doch alles richtig geschrieben, aber zum Beispiel ist mir beim Schreiben jetzt hier passiert, ich habe auch ein bisschen geschaut, wo genau der Fehler ist. Gibt es dieses Apache-2-Modul? Ja, ich habe Apache-2-Modules geschrieben. Kann ich kurz zeigen, wie das dann aussieht? Achso, wir lassen erstmal das Play sauber durchlaufen, damit man das mal komplett sieht. Ohne Check. Aber dafür mit dieser Diff-Option, da zeigt er dann direkt während des Plays an, was er jetzt ändert an der Stelle. So, gucken wir mal, ob das tatsächlich noch funktioniert. Deswegen mache ich sonst eigentlich ungern Demos, weil natürlich Vorführeffekt weiß ja jeder, dass das dann logischerweise nicht funktioniert. an der Stelle. Jetzt hängt er natürlich irgendwo beim App, man muss alles erst installieren. Ist dann immer so.
Es gibt schon mal noch eine Frage, vielleicht in der Zwischenzeit ja. Die Frage beantworten.
Ja, ja. Okay, Entschuldigung. Reports generieren. Fällt mir jetzt gerade nicht so direkt auf spontan ein. Tim? Geht?
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 Geht? Es geht. Ah. Vielleicht den Verweis an ihn, ja?
Also man kann ja anhand der Facts, anhand der Inventarisierung halt auch Facts auslesen und diese halt in eine JSON-File packen und sich die JSON-File später dann als Reports irgendwo angucken. Man kann auch einzelne Kommandos ausrufen, den Status des Kommandos halt auch zurücklegen und halt irgendwas anfangen. Ist halt ein bisschen ungünstig, weil IDM-Patency, was jetzt bei Content Management wichtig ist, funktioniert bei Ansible nicht in jedem Fall. Also,
ja.
Das ist so ein kleines.
Die Idempotenz, also dass man ein Playbook immer wieder ausführen kann, das ist bei Ansible sehr einfach halt falsch zu machen. Also, indem man zum Beispiel halt immer Command oder Shell benutzt, halt, um zum Beispiel Dateien zu verschieben oder anzulegen. Wenn man die das natürlich einmal laufen lässt und die Datei dann schon verschoben ist, bricht das natürlich an der Stelle. Überraschend. Es hat tatsächlich funktioniert. Naja, das ist der Profio-Effekt, ist immer das Gleiche. So, vielleicht haben wir auch mal einen Webserver, dass ich auch zeigen kann, dass das Ganze tatsächlich funktioniert. Naja. Falls das tatsächlich funktioniert, so. Gleich als erstes halt. Ne? Ich schalte als nächstes erstmal lieber den Webserver ab, bevor das Ding aufgemacht ist. Ja, sicher ist sicher. aber ansonsten würde man jetzt halt sehen, dass halt hier ein MySQL läuft an der Stelle. Und wenn man jetzt nochmal das Play sich hier den Recap sozusagen, also die Vorschau ansehen lässt, dann sieht man halt, ja, er hat jetzt halt, bevor war nichts, danach hat er eben dieses Config-File das als Template hingeschoben, das schreibt auch, dass es generiert worden ist, er hat an der Stelle halt den Hostnamen, den ich im Inventory hatte, eingesetzt. Das sagt er auch halt, dass er halt das Changed, also dass er halt tatsächlich alles geändert hat, dass er den Händler abgefeuert hat, also den Webserver an der Stelle neu gestartet hat, Nutzer alles angelegt. Dann hat er hier als meine Debug-Message halt den Sort hier rausgegeben und dann sieht man halt, dass da immer schön irgendwelche geschweiften Klammern drin sind, die halt im Jinja 2 Templating gerne mal auftauchen. Genau, und dann kommt dann hier die WordPress-Config, wo er eben die Salts eingefügt hat an der Stelle. Den Change Owner gemacht hat, also vorher hat es Nobody gehört an der Stelle. Genau, also wir sind dann jetzt auch so weit. Genau, und dann Play Recap, 20 okay, 15 Change, nichts, kein Host war unreachable gewesen, kein Task ist gefailed. Alles schick. Und es ist, wie gesagt, echt überschaubar von der ganzen Sache. So. Wo ist denn mein... Gehen wir hier. Falls dann jemand das Ganze mal noch sehen möchte, wo das liegt. Oh, ich habe es wieder zu klein gemacht. Na gut, die Folien gibt es auf jeden Fall. Auch auf der Dunder Linux Tag Webseite. Fürs Fotografieren wird es gehen vielleicht, ne? Ist wie gesagt, da ist keine Verschlüsselung mit dabei, scheiß Passwörter, ne? Ist einfach halt nur als Mini-Einsteiger-Playbook gedacht, halt, dass man einfach mal schauen kann, wie funktioniert das mit den Rollen, hat man ein paar Variablen drin und einfach das ein bisschen gut für den Einstieg ist, hoffe ich zumindest. Dann vielen Dank erstmal.
Herzlichen Dank.